Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Semester neigt sich dem Ende zu und damit auch mehrere Monate des digitalen Studiums. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat diese Umstellung aufs Digitale schon ziemlich beeinflusst, wie genau die psychische Belastung aussieht und was man für mehr psychisches Wohlbefinden tun kann. Das erzählt uns heute Anna Janssen von der psychotherapeutischen Beratungsstelle. Schön, dass Sie hier sind und sich die Zeit für uns genommen haben.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wir sind wieder der Arbeitsbereich für politische Bildung. Heute Sarah und Silvana. Wir haben uns überlegt, dass wir den Podcast quasi in zwei Teile unterteilt haben. In dem ersten Teil wird es um psychische Belastungen im Corona-Semester explizit gehen und im zweiten Teil etwas allgemeiner um psychische Erkrankungen. Unsere erste Frage wäre, was die psychotherapeutische Beratungsstelle überhaupt macht, welche Möglichkeiten es gibt für Studierende mit psychischen Belastungen oder Erkrankungen, sich an die psychotherapeutische Beratungsstelle zu wenden oder wann man irgendwie sich dort irgendwie Hilfe oder Beratung suchen kann. Genau.
Mhm, genau. Also die psychotherapeutische Beratungsstelle, die gibt es schon relativ lange an der Uni, also schon seit mehr als 50 Jahren, schon ein ordentliches Alter. Und wir sind für alle Studierende der Uni frei zugänglich. Wir sind ein kostenloses Angebot, das heißt, es ist nicht mit Kosten verbunden. Wir beraten auch Promoventen und Mitarbeiter, wenn da Bedarf besteht, aber unser Hauptaugenmerk liegt auf den Studierenden. Und das sieht dann ganz klassischerweise so aus, dass man sich bei uns meldet, bei unserer Anmeldung sagt, man hätte gerne einen Termin. Dann bekommt man den fürs Erstgespräch, wenn man in die Einzelberatung möchte. Das erzähle ich jetzt mal zuerst. Das setzt dann auch nochmal so ein bisschen voraus, dass man zuerst Fragebögen ausfüllt und dann zum Erstgespräch kommt. Und in dem Erstgespräch gucken wir uns dann so ein bisschen an, was ist denn da für eine Problemlage? Wie sieht der Bedarf aus? Genau, was ganz wichtig ist zu wissen, ist, dass wir der Schweigepflicht unterliegen. Das heißt, wir sind alle Psychologinnen und Psychologen. Ein paar von uns sind auch Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen in der Verhaltenstherapie. Genau, und wir sind dann quasi für einen Klienten, eine Klientin zuständig, gucken uns an, wie sieht die Problematik aus, gehen mit denen so ein bisschen im Erstgespräch auch verschiedene Lebensbereiche durch und gucken dann, was bietet sich weiterhin an. Und je nachdem, was da vorliegt, schließen wir in der Regel nochmal eine ausführlichere Diagnostik an. Das bedeutet, wir gucken nochmal ein bisschen genauer drauf, wie sehen die Belastungen aus und in welcher Ausprägung liegen die einfach vor, weil je nachdem, was dann vorliegt, wir unterschiedliche Sachen empfehlen würden. Das heißt, wenn wir da in einem nicht klinischen Bereich eher sind, also wenn die Belastung eher so geringer oder mittelgradig ist, dann würden wir auch eher Beratung anbieten. Da können wir bis zu 10 Sitzungen anbieten. Oder wenn die Belastung auch deutlich ausgeprägter ist, soweit, dass auch eine Diagnose vorliegt, würden wir dann auch unterstützen, einen Psychotherapieplatz zu finden oder auch empfehlen oder gucken, ob es andere Möglichkeiten gibt. Manchmal sind ja vielleicht auch andere Anlaufstellen sonst auch nochmal indizierter. Genau. Und die Einzelberatung, die führen wir auf Deutsch durch und haben aber auch die Möglichkeit, auf Englisch auch zu beraten. Genau.
Sie haben eben von der Anmeldung gesprochen. Wie genau funktioniert das denn? Wie kann man sich da anmelden? Mhm. Gibt es da irgendwie online eine Möglichkeit? Ruft man da an oder...
Genau.
Wie geht das?
Also es ist jetzt zu Corona-Zeiten, hat sich es auch nochmal ein bisschen verändert. Normalerweise war es bei uns so, dass man entweder sich telefonisch gemeldet hat zu bestimmten Zeiten oder persönlich vorbeigekommen ist bei der Anmeldung. Jetzt aktuell ist es so, dass also alle Kontaktdaten sind auf unserer Homepage pbs.uni-mainz.de, dass man da die Möglichkeiten hat, dann eine E-Mail zu schreiben an die Anmeldung, die Telefonnummer anzugeben und die Klienten und Klientinnen werden dann zurückgerufen. Genau. Okay.
Und die Beratung findet dann aber immer in Präsenz statt, oder?
Normalerweise findet die bei uns vor Ort statt, in der Beratungsstelle im HDI-Gebäude, in der Hegelstraße, jetzt aktuell auch nur noch per Telefon- und Videobehandlung. Das heißt, wir haben aktuell keine Präsenzbehandlung. Genau. Das ist so der eine Bereich unserer Beratung, die Einzelberatung. Wir haben aber noch ein relativ großes Programm drumherum, wenn es zum Beispiel darum geht, dass wir Kurse anbieten zu verschiedenen Themenbereichen. Also zum Beispiel depressive Verstimmung vorbeugen, Umgang mit dem Aufschieben, mit Prüfungsängsten, zum Thema Selbstwert, zum Thema Emotionsregulation. Also das haben wir über die Jahre immer weiter ausgebaut. Die Möglichkeit gibt es auch, das ist auch für alle Studierende offen, sich da anzumelden bei den Kursplätzen. Es funktioniert auch über unsere Homepage. Das ist eine Möglichkeit. Und dann gibt es noch andere Angebote, wie zum Beispiel, wir haben ein relativ großes Online-Angebot mittlerweile. Da kann ich auch gerne gleich nochmal ein bisschen ausführlicher was zu erzählen, was es da für verschiedene Angebote gibt. Da gibt es offene Angebote, die man so nutzen kann als Studierender oder Studierende. Es gibt eine Online-Beratung, die quasi gestützt ist, wo es regelmäßige Rückmeldungen gibt. Und wir haben auch ausführliche Testungen zur Lern- und Leistungskompetenzen. Genau, und jetzt zu Corona-Zeiten hat sich ein bisschen was verändert. Da hatte ich ja gerade eben schon gesagt, wir bieten die Videobehandlung auch an. Das heißt, das ist aktuell das, was gerade so ganz gut funktioniert, was natürlich aber die Präsenzberatung nicht ersetzen kann. Das ist schon nochmal ein anderes Arbeiten. Das ist halt jetzt die Möglichkeit, die wir haben, um weiter mit unseren Klienten und Klienten in Kontakt zu bleiben. Es funktioniert auch sehr gut. Wir bekommen auch gute Rückmeldungen. Es ist natürlich, wir würden gerne wieder anders arbeiten, würden gerne wieder zurück. Genau, das hat sich verändert und unser Kursangebot, was wir vorher als Präsenzangebot auch hatten in unseren Kursräumen, findet jetzt aktuell auch als Webseminar statt.
Okay, ja, Sie haben es ja auch schon angesprochen und ich hatte es einleitend auch schon erwähnt. Die letzten Monate waren einfach sehr stark durch Corona geprägt und vor allem in der Anfangszeit haben die Corona-Maßnahmen, mal ganz abgesehen von der finanziellen Belastung durch weggefallene Nebenjobs vielleicht, das Leben halt sehr stark beeinflusst und tun es teils immer noch. Also es gibt weniger Struktur im Alltag, weniger soziale Kontakte, weniger Bewegung und eine reduzierte Freizeitgestaltung. Wie würden Sie sagen, hat das die psychische Gesundheit der Menschen beeinflusst?
Also ich glaube schon auf jeden Fall, dass solche Ereignisse einen großen Einfluss auf uns alle haben und dass es so ist, dass da jeder Einzelne und jeder Einzelne von uns auch, dass es einfach eine Herausforderung ist und dass da auch am Anfang auch erstmal so eine Anpassungsreaktion einsetzt. Ne? Das heißt, vielleicht habt ihr das auch bemerkt, am Anfang ist es erstmal so, dass erst so eine Unsicherheit da ist. Man versucht sich so ein bisschen zu orientieren, sich irgendwie neu einzufinden. Und es kann auch durchaus sein, dass gerade am Anfang man merkt, dass die Belastung einfach deutlich stärker ist. Also, dass man vielleicht nervöser wird, sich ein bisschen ängstlicher fühlt, schlechter schläft. Und das ist so eine Anpassungsreaktion, die auch vollkommen normal ist. Das gehört auch irgendwie mit dazu. Es wäre ja seltsam, wenn wir einfach so weitermachen würden wie immer, wenn sich gar nichts verändern würde. Und dann ist es eher so ein bisschen die Frage, was passiert denn dann über eine längere Zeit? Also wie verändert sich diese Anpassungsreaktion? Schaffe ich es irgendwann, mich dann quasi in diesem neuen Alltag wieder einzufinden? Oder habe ich weiterhin Schwierigkeiten und kommen vielleicht weiterhin auch noch mal stärkere Beeinträchtigungen mit dazu? Also wenn man zum Beispiel merkt, dass man ganz lange Schlafstörungen hat, dass man dazu neigt, vermehrt Alkohol zu trinken zum Beispiel oder Schwierigkeiten mit dem Essen hat, ganz stark nervös ist, dann ist das schon ein bisschen alarmierender. Also wenn so diese grundsätzliche Lebensqualität dann auch beeinträchtigt ist und das über längere Zeit auch besteht. Wir haben schon so das Gefühl gehabt, dass gerade Menschen, die vielleicht auch schon vorher belastet waren, dass die jetzt auch nochmal verstärkt reagiert haben. Das ist schon so unser Eindruck. Es gab natürlich auch ein paar, wo man am Anfang so gedacht hat, denen geht es vielleicht erstmal besser. Also gerade so am Anfang war es ja auch so, dass dann erstmal zum Beispiel Prüfungen verschoben wurden. Mhm. Und gerade wenn das eine Belastung ist von Studierenden, kann das ja sein, dass es einem erstmal kurzfristig dann auch besser gehen könnte. Das ist natürlich nichts, was sich dann langfristig löst als Problem, sondern erstmal so ein kurzfristiger Effekt. Aber ich glaube, so grundsätzlich kann man sagen, es hat auf jeden Fall einen Einfluss auf uns, der aber ganz individuell ist. Und dass wir da alle ganz unterschiedlich drauf reagieren, auch abhängig davon, welche Ressourcen wir auch mitbringen in so eine Situation.
Aber hatten Sie jetzt mehr Studierende, die zu Ihnen gekommen sind zur PBS und die Unterstützung brauchen?
Die Anzahl von Studierenden ist in etwa gleich geblieben, die sich an uns gewandt hat. Aber die Themenfelder, die haben sich schon auch teilweise ein bisschen verändert. Also es geht jetzt auch nochmal viel darum, sich zurechtzufinden im Semester, gerade auch so mit den ganzen digitalen Arbeiten. Ich glaube, da kommen wir bestimmt später auch nochmal so ein bisschen zu. Da hat sich inhaltlich schon auch teilweise ein bisschen was verändert. Genau. Wir haben dann am Anfang auch geguckt, wie können wir unsere Studierenden gut unterstützen. Wir konnten ja relativ nahtlos auch, mussten unser Angebot gar nicht unterbrechen, sondern konnten direkt nahtlos auch umstellen auf telefonische und videobasierte Behandlung und haben auch direkt dann am Anfang für unsere Studierende schon so ein Blatt zusammengestellt mit Tipps zur Corona-Zeit. Findet man immer noch auf unserer Homepage, mittlerweile schon in der überarbeiteten Version. wo es einfach auch so ein paar Tipps gibt. Vielleicht kann ich da gleich auch noch mal ein paar zu sagen, was so empfehlenswert wäre. Viele Dinge hast du jetzt gerade eben schon genannt, ne? Also Dinge brechen weg, die Struktur verändert sich. Das sind schon auch so Punkte. Genau, das Corona-Paper findet man bei uns auf der Homepage. Oben rechts ist das direkt bei Aktuellem verlinkt.
Sie haben ja jetzt eben schon davon gesprochen, dass natürlich vieles sehr individuell ist. Aber kann man schon sagen, dass bestimmte Formate der Uni, die angeboten werden, also beispielsweise es gibt ja auch viele asynchrone Formate und dann gibt es irgendwie Live-Vorlesungen oder Seminare. Kann man da irgendwie sagen, dass es da bestimmte Formate gibt, die irgendwie die besser funktionieren oder die schlechter funktionieren, gerade für Menschen, die durch psychische Belastungen gefährdet sind? Und kann man da irgendwie schon quasi Empfehlungen geben, wie das in Zukunft aussehen könnte oder sollte? Ja.
Leider kann man da nicht so ganz globale Empfehlungen geben, weil das doch sehr individuell ist. Also ich höre dann von der einen Seite, es ist total schön, so die Interaktion zu haben und auch einen festen Zeitpunkt zu haben, wann die Veranstaltungen stattfinden. Also das würde für diese Live-Veranstaltungen treffen. Dann gibt es wieder andere, die sagen, ich muss das aber irgendwie in mein Leben mit integrieren und dann ist es vielleicht besser, das zeitlich flexibel zu machen. Das heißt, das kann man so global leider gar nicht sagen, da das doch sehr unterschiedlich ist. Und ich glaube, es geht eher darum, dass alle für sich so einen Weg finden, sich jetzt für die nächste Zeit gut mit der Situation zu arrangieren. Wünschenswert wäre natürlich, dass zum Beispiel Dozenten und Dozentinnen da auch ein offenes Ohr für ihre Studierenden haben, vielleicht auch ein bisschen mehr Nachsicht haben, gut erreichbar sind, wenn es irgendwelche individuellen Schwierigkeiten jetzt aktuell geben sollte, dass da vielleicht auch nochmal besonders mit drauf geguckt und unterstützt wird. Das wäre, glaube ich, eher so eine Empfehlung, als zu sagen, man kann jetzt so generell an den Formaten vielleicht schon irgendwas ablesen.
Gibt es sonst noch irgendwie besondere Belastungen, die jetzt speziell für Studierende relevant sind?
Also was mir so ein bisschen persönlich aufgefallen ist, dass wir jetzt zurzeit viele Erstsemester haben. Und da habe ich schon so ein bisschen das Gefühl, für die ist es einfach besonders schwierig, weil gerade so Erstsemester zu sein, da fehlt einem ja sowieso so ein bisschen die Orientierung an der Uni. Es ist so viel neu, so viel los. Man weiß gar nicht, zu welcher Stelle man zuerst hingehen soll. Und wenn dann noch dazu kommt, dass einfach alles anders ist als sonst, wie man sich das vielleicht auch immer vorgestellt hat, wie so der Studienanfang wird, was da auf mich zukommt, vielleicht auch so der Plan, Dinge anders zu machen, sobald das Studium anfängt oder wie das auch so ist mit der eigenen Wohnung. Und da ist jetzt, glaube ich, vieles in Stocken geraten. Viele sind zum Beispiel auch jetzt aktuell noch bei ihren Eltern geblieben, noch gar nicht umgezogen. Dass ich glaube, das ist so die Gruppe, auf die wir ein bisschen achten müssen im Besonderen, was sich gerade so ein bisschen abzeichnet, gerade auch mit den sozialen Interaktionen. Da habe ich das Gefühl, da ist es für die Studierenden besonders schwierig im ersten Semester. Da geht es ja sowieso viel auch darum, Kontakte zu knüpfen. Und wenn jetzt alles digital stattfindet, dann ist das nochmal zusätzlich auch erschwert.
Ja, voll verständlich. Also den Eindruck habe ich auch, beziehungsweise ist ja logisch. Also die Kennenlernaktionen und so weiter fällt weg. In den Vorlesungen sitzt man nicht neben anderen Leuten, sondern halt bei sich daheim. Aber auch in fortgeschrittenen Semestern denke ich, dass halt der weggefallene Austausch ja sehr negativ das Studium beeinflussen kann. Also um mal ein Beispiel zu geben, ich studiere zum Beispiel Sozial- und Geisteswissenschaften und da sind die Diskussionen halt super elementar. Ist fast ganz oder größtenteils weggefallen.
Ja, und das hat ja schon auch größere Auswirkungen, auch sowas wie Vorbereitungen auf Prüfungen zum Beispiel. Ne? Wir empfehlen zum Beispiel immer, suchen Sie sich Lerngruppen, tauschen Sie sich mit anderen aus, das vertieft das Lernen ja auch nochmal viel mehr. Das wird jetzt auch einfach nochmal total erschwert, dadurch, dass man nicht so ganz natürlich in den Kontakt kommt, sondern man muss halt dann selber schon aktiv auch andere Menschen anschreiben. Und das ist ja schon auch nochmal ein extra Schritt. Man hat vielleicht nicht mehr so das direkte mimische Feedback, wenn man jemanden trifft, als wenn man nur dann Nachrichten schreibt. Da verändert sich schon viel. Ne? Sie sagen es auch mit dem Austausch, da bricht ganz viel weg. Und da ist, glaube ich, schon auch so die Frage, Vielleicht dann auch nochmal fürs nächste Semester, wie kann man da Sorge tragen, dass das wieder so ein bisschen mit aktiviert wird? Man muss ja schon dazu sagen, alle an der Uni hatten jetzt sehr viel damit zu tun, alles so sehr plötzlich umzustellen. Das heißt, da war jetzt erstmal nicht das Streben nach Perfektion, sondern erstmal zu gucken, wie können wir denn den Betrieb aufrecht zu erhalten. Und jetzt vielleicht im zweiten Schritt könnte man schon gucken, wo sind so Verbesserungsdinge. Und das könnte ja zum Beispiel sowas sein. Also wie kann man den Austausch untereinander wieder mehr aktivieren?
Ja, wobei ich sogar befürchte, dass das Digitale einfach irgendwo Grenzen hat. Und daher stark hoffe, dass das nächste Semester ebenso wie jetzt in der Diskussion auch wieder in Präsenz teilweise stattfindet. Mhm. Ja, wenn wir jetzt konkret dazu kommen, wie man der Belastung entgegenwirken kann, welche Tipps haben Sie da für die Studierenden? Gibt es vielleicht irgendwie mentale Übungen, Entspannungsübungen oder solche Dinge, die einem weiterhelfen jetzt in der stark durch Corona belasteten Zeit?
Genau, also wir würden so grundsätzlich empfehlen, dass es wichtig ist, eine Struktur beizubehalten, also dass man zumindest versucht, sich selber so eine Art Tagesplan zu setzen. Am besten mit regelmäßigen Aufstehens- und Schlafenszeiten, mit regelmäßigen Essenszeiten, Pausenszeiten, weil sich da einfach so ein bisschen gezeigt hat, dass je mehr Struktur im Alltag ist, desto eher kann das auch einer negativen Stimmung entgegenwirken. Also das kann so ein Baustein davon sein. Das heißt, man sollte sich auch trotzdem morgens anziehen, sich vielleicht fertig machen, auch wenn es nur das digitale Semester ist. Aber es gibt einem schon nochmal ein ganz anderes Gefühl zurück, als wenn man den ganzen Tag nur im Schlafanzug bleibt. Das kann auch mal nett sein, da bin ich jetzt gar nicht so gegen, aber ich glaube, wenn sich das über Wochen hinweg zieht, dann kann das schwierig werden. Ja. Dann wäre es ganz gut, wenn man die Tage so ein bisschen unterschiedlich gestaltet, also dass man noch so ein bisschen für sich selber realisiert, ist denn heute jetzt Montag oder Sonntag? Also da auch so ein bisschen Struktur mit reinzubringen. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist eben auch neben sowas wie sich wirklich auch gezielt Pausen einzuplanen, auch Studium und Privates ein Stück weit zu trennen. Ich weiß, das ist gerade schwierig, gerade auch, wenn man beengte Wohnverhältnisse hat, da zu sagen, ne, es gibt jetzt so die Arbeitsecke und es gibt die private Ecke. Gerade auch, weil ja die BIP nicht so richtig aufhat, dass man sich da zurückziehen könnte. Aber dass man es irgendwie versucht. Ne? Also, dass man sagt, okay, abends, wenn ich fertig bin mit Arbeiten für die Uni, packe ich meine Sachen zusammen und habe die nicht mehr im Blickfeld. Dass man sich da so ein bisschen Distanz auch herstellt. Dann ist natürlich sowas wie Bewegung total wichtig, so alles, was so essentiell ist, ausreichend zu schlafen, genug zu trinken, den Suchtmittelkonsum so ein bisschen im Griff zu behalten, dass es nicht zu viel wird mit dem Alkohol zum Beispiel oder mit anderen Dingen. Auch, dass man jetzt nicht nur unbedingt sich dem Serienmarathon hingibt, sondern das eher so ein bisschen gezielter einsetzt, dass man sagt, es gibt dann auch die erholte Zeit nach dem Arbeiten. Genau, du hattest es gerade eben schon Entspannung gesagt. Da haben wir zum Beispiel auch ein kleines Online-Modul zu, auf das Studierende jetzt frei zugreifen können. Da hatte ich ja eben gesagt, ich erzähle noch mal ein bisschen mehr. Und zwar ist es so, dass wir haben ein Online-Format, das nennen wir Blended Counseling. Das heißt so, weil das normalerweise in die Einzelberatung mit eingebunden wurde, dass wir gesagt haben, es gibt so bestimmte Inhalte zu verschiedenen Themen, die immer wieder kommen und die wir dann wie so eine Art Hausaufgabe verschreiben. Unsere Klienten und Klientinnen gucken sich das zu Hause an und kommen dann wieder mit dem Wissen zurück in die Sitzung und wir arbeiten weiter daran. Das haben wir für so ein paar Themen erstellt, die immer wieder auftauchen, wie zum Beispiel auch Entspannung fördern. Aber auch zum Thema Schlafen, zum Thema negative Gedanken verändern, zum Thema Ziel- und Wertklärung. Das kann ja auch jetzt was sein, womit man sich vielleicht noch ein Stück weit auseinandersetzen möchte. Wo möchte ich eigentlich hin? Was möchte ich neben der Uni noch gerne machen für mich? Was haben wir noch? Stressbewältigung, Projekte planen. Das heißt, da gibt es ganz viele Tipps, wo man für sich diese Online-Module angucken kann, mit kleinen Videos, mit kleinen Hörbeispielen und Arbeitsblättern. Und dann dafür sich was tun. Die findet man aktuell noch auf dem alten Moodle. Wir sind noch nicht fertig umgezogen. Wir arbeiten gerade im Hintergrund daran. Also unter moodle.uni-mainz.de und dann unter dem Bereich Studium und Lehre, psychotherapeutische Beratungsstelle und dann zum Beispiel das Modul Entspannung fördern. Das heißt, das wäre sowas. Ich denke, es ist weiter trotzdem wichtig, auch Kontakte zu pflegen und Freunde zu treffen. Natürlich mit Corona so ein bisschen gucken, wie man es verändert, den Kontakt. Aber ich glaube, trotzdem gibt es da auch Möglichkeiten. Und wir würden auch empfehlen, zum Beispiel bei der Nachrichtenaufnahme, also sich dem nicht permanent auszusetzen. Weil das kann auch dazu führen, wenn ich mir jetzt permanent Corona-Nachrichten angucke, dass das doch auch sehr viel Angst und Nervosität mitschürt. Und da würden wir eher empfehlen, dass das so ein geplanter Umgang ist. Also so, wenn man sagt, einmal am Tag möchte ich gern da mich informieren, dann am besten über seriöse Quellen. Das wäre ganz gut. Aber das nicht in so einer Dauerschleife nebenbei laufen hat, sondern wirklich dem gezielt zugreift. Genau. Und dann, wenn man aber merkt, okay, ich brauche weitere Unterstützung, ich habe die Tipps mir alle angeguckt, ist immer noch nicht wieder so richtig gut, darf man sich sehr gerne bei uns melden in der Beratungsstelle. Oder auch, wenn man merkt, es ist noch gravierender, gibt es auch die Möglichkeit, auch sich beim Hausarzt zu melden. Wir würden sowieso auch empfehlen, wenn man eine Medikation hat, die auch weiterzunehmen. Genau, Psychotherapeuten sind weiterhin ganz normal erreichbar. Die bieten auch aktuell Videosprechstunde an oder wir unterstützen bei der Weitervermittlung.
Sie haben eben schon davon gesprochen, dass Sie teilweise auch empfehlen, neue Möglichkeiten oder andere Möglichkeiten zu finden, irgendwie trotzdem sozialen Kontakt aufrecht zu erhalten oder vielleicht auch irgendwie erstmal sozialen Kontakt irgendwie überhaupt zu finden, wenn man beispielsweise Erstsemester ist. Gibt es da bestimmte Empfehlungen, die Sie geben können, die man da umsetzen kann?
Also ich meinen Klienten und Klientinnen sage ich meistens, gibt es denn jemanden bei Ihnen im Kurs, im Seminar, wo Sie schon so ein bisschen mit in Interaktion getreten sind, den oder die Sie vielleicht sympathisch fanden, und ermutige dann eher, dass die einfach selber Initiative ergreifen und diese Person mal anschreiben. Das wäre so eine Empfehlung. Und ich erlebe das schon so, dass viele da auch sehr dankbar drum sind, wenn jemand anderes mal die Initiative ergreift oder auch mal einen Vorschlag macht. Weil sowas wie Treffen jetzt abends am Rhein in einer Gruppe mit bis zu 10 Personen, das ist ja durchaus total möglich. Und ich glaube, da geht es dann eher jetzt darum, dass das auch jemand ein bisschen mit initiiert. Ich kann verstehen, dass jetzt nach der Zeit viele auch so ein bisschen müde sind, was digitale Kontakte angeht. Dann wäre so ein bisschen die Frage, kann man das anpassen? Also muss man skypen oder kann man vielleicht auch online mal was zusammen spielen? Das wäre ja auch eine Option.
Noch eine Frage, die vielleicht relevant ist für Leute, die überlegen, zum einen entweder diesen Online-Kurs zu machen, diese Online-Module, oder auch sich bei Ihnen zu melden. Sie haben ja eben schon zu Anfang davon gesprochen, dass Sie der Schweigepflicht unterliegen. Wird das generell sonst irgendwie gespeichert oder muss man sich dann bei der Krankenkasse melden? Mhm. Oder wie genau sieht das mit dem Datenschutz etc. Mhm. aus? Und muss man sich da irgendwie dann Gedanken machen, dass das irgendwie später irgendwie auf einen zurückfällt, etc.?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil Datenschutz ist uns extrem wichtig, weil hier geht es um gesundheitsbezogene Daten, die besonders schützenswert sind. Es ist so, dass wir in der Beratungsstelle Akten führen. Das heißt, es ist schon so, dass wir Daten erfassen, wenn Klienten zu uns kommen. Und diese Akten, die sind aber abgeschlossen. Das heißt, die sind im speziellen Aktenschränken, so wie es in der niedergelassenen Praxis auch ist. Die sind für niemanden zugänglich. Das heißt, Schweigepflicht bedeutet, ich darf auch niemandem sagen, ob jemand überhaupt bei uns in der Beratungsstelle war, ob ich überhaupt jemanden kenne. Das heißt, wenn Sie mir jetzt einen Namen nennen würden, dürfte ich da auch gar nicht drauf reagieren, müsste sagen, kann ich Ihnen leider gar nichts zu sagen. Das heißt, Schweigepflicht, das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir arbeiten nicht mit der Krankenkasse zusammen. Das heißt, wir geben gar keine Informationen weiter, weil wir es nicht dürfen. Wir sind dafür da, Studierende, die zu uns kommen, eben zu beraten, was es für Optionen gibt. Und da ist Datenschutz zum Beispiel ja auch so ein Punkt, dass wir Studierende auch darüber informieren, was passiert denn, wenn ich in Psychotherapie weitergehe. Weil sobald ich zu einem Psychotherapeuten oder Therapeutin gehe, wird ja meine Krankenkassenkarte eingelesen. Das heißt, dann ist es schon eine Information, die an die Krankenkasse weitergegeben wird. Aber bei uns an der Beratungsstelle bleibt die Information quasi bei uns.
Ja, dann haben wir jetzt einige wertvolle Tipps gehört, wie wir mit den Veränderungen umgehen können. Und raten euch auch, wenn es euch vielleicht nicht so gut geht, sprecht mit Leuten um euch, schaut auf die Seiten, die jetzt genannt wurden, oder einfach auf die Seite der psychotherapeutischen Beratungsstelle. Und wir senden euch ganz viel Kraft, dass ihr auch die nächsten Monate und das nächste Semester gut durchsteht.
Und was vielleicht auch noch ein Tipp ist, wenn man irgendwie Menschen sucht aus dem eigenen Studiengang, mit denen man Kontakt halten möchte oder auch überhaupt erst Kontakte knüpfen kann, ist vielleicht auch immer, sich erstmal an die Fachschaften zu wenden, weil die da, glaube ich, auch relativ offen für sind und man da tatsächlich auch Leute findet, mit denen man sich vielleicht über spezifische Probleme, die man in seinem eigenen Studiengang hat, nochmal austauschen kann. Die Fachschaften findet man auch auf der Website des ASTA.
Ja, womöglich.
Und häufig die kann man googeln.
Also die Fachschaften findet man häufig auch in den sozialen Medien, beispielsweise bei Instagram. Und dann kann man denen auch einfach Nachrichten schreiben und die sind da immer sehr offen für auch für Fragen oder auch soziale Events, die teilweise auch jetzt in den aktuellen Zeiten veranstalten.
Ja, dann nochmal danke für quasi den ersten Teil unseres Gesprächs mit Anna Janssen zum Thema psychische Belastung im Corona-Sommersemester.